Meine Herren, der Herr Magister Gessner wird von seiner Exzellenz Graf von Bünau sehr gelobet. Ich habe ihm den Zustand der Thomasschule kommuniziert und er hat mir versprochen, das Rektorat das selbst zu übernehmen, wenn er denn legitime dazu forciert wird. Aus erheblichen Gründen halte ich es jedoch für wichtig, dass er zugleich nie ein Amt bei hiesiger Universität übernehmen wird. Kollegen, wie denken Sie darüber?
Herr Bürgermeister Born, weise gesprochen. Unter den vier Kandidaten gefällt auch mir keiner besser als der Herr Magister Gessner. Seine Kenntnisse in den alten Sprachen sind, wie mir viele Kenner versicherten, exzellent. Und ja, er soll uns doch besser gleich schriftlich versichern, dass er nie, und ich betone wirklich, niemals eine Professur bei der Universität begehren wird.
Allerdings, und er möchte sich bitteschön nicht aufs Bücherschreiben legen, sondern die Schüler vielmehr artig unterrichten. Und er muss unbedingt das widerspenstige Lehrerkollegium disziplinieren.
Wohlan, so fällt die Wahl auf Gessnern. Und hoffen wir, dass es mit ihm besser sein möchte als mit dem Herrn Kantor.
Was für ein Glücksfall, dass die Leipziger Ratsherren im August 1730 Johann Matthias Gessner zum neuen Rektor der völlig aus den Fugen geratenen Thomasschule wählen. Die Situation hier könnte verfahrener kaum sein. Ein Jahr zuvor war der langjährige Rektor Johann Heinrich Ernesti mit 77 Jahren gestorben. Er hinterließ eine Schule, deren Lehrerkollegium völlig zerstritten ist und die als notorisch disziplinlos gilt. Ihr Verhältnis zur städtischen Obrigkeit könnte kaum schlechter sein, denn Ernesti hatte in den letzten 20 Jahren seines Rektorats alle Bestrebungen des Stadtrates, das Profil der Thomasschule als Gelehrtenanstalt und Leipziger Armenschule auf Kosten des musikalischen Profils zu schärfen, beständig an sich abprallen lassen und damit die Ratsherren nicht selten an den Rand der Verzweiflung gebracht. Seine Untätigkeit und manche seiner Dreistigkeiten hatten sie jedoch nie zu sanktionieren vermocht, weil Ernesti zugleich Professor für Poesie und zeitweise sogar Dekan und Prokanzler der Universität gewesen war. Juristisch betrachtet war er damit ein Civis Academicus, ein Universitätsverwandter. Er unterstand folglich der Gerichtsbarkeit der Universität, ein Schutzschild, an dem die städtische Gewalt immer wieder abprallte. Kein Wunder also, dass der Stadtrat nun Ernestis Nachfolger unbedingt das Versprechen abbringen will, niemals parallel ein Amt bei der Universität anzunehmen. Denn eine solche Hängepartie will man sich nicht noch einmal leisten. Für den Kantor Bach hingegen bedeutete der Tod Ernestis freilich zunächst einmal den Verlust des eigenen Schutzschildes. Denn just nachdem er seinen Rektor im Oktober 1729 mit der Motette »Der Geist hilft unser Schwachheit auf« zu Grabe getragen hatte und die Ratsherren mit ihrem Vorsatz ernst machten, künftig frei werdende Plätze im Thomanerchor überwiegend an musikalisch zumeist völlig ungeeignete Kinder bedürftiger Leipziger Familien zu vergeben, eskalierten die Konflikte. Bach scheint auf stur geschaltet zu haben. Binnen weniger Monate gilt er den Ratsherren als inkorrigibel, unfleißig, ja widerspenstig und soll irgendwie diszipliniert werden. Doch er denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Im August 1730, wenige Tage vor Gessners Wahl zum neuen Rektor, prangert er in einem langen Memorial die in seinen Augen völlig verkorkste Schulpolitik der Ratsherren an und will Leipzig wegen der, Zitat, wunderlichen, der Musik wenig ergebenden Obrigkeit so schnell wie möglich verlassen. Und nun kommt Geßner, der 39-jährige Philologe aus Franken, zuletzt Rektor in Ansbach. Und man möchte fast sagen, er erscheint wie der Deus ex machina in einer Barockoper. Denn binnen weniger Monate gelingt es ihm, zwischen dem Stadtrat und dem Lehrerkollegium zu moderieren und Bachs dringendem Bedürfnis nach talentiertem Nachwuchs im Thomanerchor endlich wieder Gehör zu verschaffen. Bis Jahresende sind 3 außerplanmäßig frei gewordene Stellen im Chor zu besetzen. Sie gehen allesamt an Auswärtige mit großem sängerischen Potenzial. Einer von ihnen ist der 13-jährige Christoph Nichelmann aus dem brandenburgischen Treuen Brietzen, nachmals Hofcembalist bei Friedrich dem Großen in Berlin.
Der damalige Kantor bei dieser Schule, Herr Johann Sebastian Bach, nahm ihn, obwohl als einen Ausländer, dennoch in die Zahl der Alumnorum um desto williger auf, da er allbereit hinlängliche Fertigkeit im Singen dahin brachte, um bei Aufführung der Musiken sofort als erster Diskantist dienen zu können.
Geßner, der als Wegbereiter des Neuhumanismus in die deutsche Schulgeschichte eingehen wird, initiiert an der Thomasschule eine sanfte Unterrichtsreform. Er etabliert im Lehrplan die Fächer Geschichte und Philosophie und führt auf Wunsch des Ratsherrn und Schulvorstehers Stieglitz die Lektüre der klassischen Lateiner und den Griechischunterricht wieder ein. Zugleich plädiert er für die praktische Anwendung der alten Sprachen und wendet sich energisch gegen die Praxis des mechanischen Auswendiglernens. Schnell packt er aber auch ein heißes Eisen an, nämlich die mit der neuen Schulordnung von 1723 erfolgte weitgehende Entmündigung von Rektor und Kantor zugunsten von breiten Machtbefugnissen für den sogenannten Schulvorsteher. Der Vorsteher, als verantwortlicher Ratsherr in den Belangen der Thomasschule, kontrollierte inzwischen nicht nur peinlich genau den Schulhaushalt und die Einnahmen aus den Singediensten, sondern auch, entsprechend der Schulordnung, das für Bach so wichtige Aufnahmeprozedere neuer Alumnen. In mehreren Briefen an den Stadtrat gelingt es Geßner mit großem diplomatischen Geschick deutlich zu machen, dass es für den Vorsteher doch nur eine unnötige Last sei, bei allen Entscheidungen über die Aufnahme oder Entlassung von Alumnen und die Verteilung von Musikgeldern stets persönlich anwesend sein zu müssen. Zwar sei Geßner, wie er schreibt, Zitat, die Gegenwart des Herrn Vorstehers jederzeit eine besondere Ehre und Freude. Es sei aber im Sinne einer guten Schuldisziplin, wenn diese Aufgaben künftig wieder allein Rektor und Kantor zufielen und so deren Kompetenzen gestärkt würden. Bezogen auf den latenten Ärger über den Umstand, dass Bach den traditionell dem Kantor zufallenden Lateinunterricht in Tertia und Quarta nicht selbst zu halten pflegt, präsentiert Geßner ebenfalls eine elegante Lösung. Er schlägt vor, dass Bach diese Pflicht künftig ganz regulär an seine Kollegen abgibt und diese im Gegenzug von der Aufsicht der Knaben in den Wochengottesdiensten entbunden werden. Parallel stellt Geßner in 9 gedruckten Verhaltensregeln fest, die Schüler könnten die tägliche Freistunde nach dem Abendessen, Zitat, nicht besser und angenehmer verwenden, als sich in der Musik zu üben. Und an gleicher Stelle schreibt er über die historische Mission der Thomasschule und in scharfem Kontrast zur jüngeren Sprachregelung im Rathaus:
Es haben unsere Vorfahren angeordnet, dass die Musik auf der Thomasschule getrieben und von den dasigen Alumnis in allen Stadtkirchen besorget werden soll. Daher sollen diese fleißig an ihren Beruf und an ihr Amt gedenken und sich in dieser Kunst auf das Möglichste zu üben suchen und bedenken, dass sie ein Werk tun, welches selbst die himmlischen Heerscharen mit dem größten Vergnügen treiben. Sie sollen also mit höchstem Ernste alle ihre Kräfte anwenden, dass sie wohl singen lernen.
Angesichts all dieser musikfreundlichen Äußerungen Geßners erstaunt es kaum, dass der Rektor auch im Schulalltag ein reges Interesse an den musikalischen Aktivitäten von Chor und Kantor offenbart. Ein Zeitzeuge erinnert sich später.
Sonst war Geßner sehr liebreich im Umgange mit den Schülern, besuchte sie selbst in der Singestunde, wohin sonst nicht leicht ein Rektor kam, und hörte mit Vergnügen die aufgeführten Kirchenstücke.
Kurzum, gute Zeiten für Kantoren. Und diese führen offensichtlich dazu, dass sich schon bald nach Geßners Amtsantritt die Belege für Bachs kirchenmusikalisches Schaffen wieder mehren. Sprich, er nach einem längeren Stillstand infolge seines Zerwürfnisses mit den Ratsherren nun wieder häufiger zur Komponierfeder greift. So etwa im August 1731, als er anlässlich der Einführung des neuen Stadtrates die gerade erklungene Ratswahlkantate »Wir danken dir, Gott, wir danken dir« Bach-Werke-Verzeichnis 29 zu Papier bringt. Am Karfreitag 1731 präsentiert er den Leipzigern sogar eine neue Passionsmusik, diesmal basierend auf dem Bericht im Markus-Evangelium. Bachs dritte und vergleichsweise klein dimensionierte Leipziger Passionsmusik, obgleich mehrfach von ihm wieder aufgeführt, ist ein Stück, das der Bach-Forschung bis heute Rätsel aufgibt. Das Stück ist vielleicht die am sehnlichsten vermisste Komposition Bachs, denn es hat sich keine einzige Note erhalten. Wohl aber der Text. Er ist in einer gedruckten Gedichtsammlung von Christian Friedrich Henrici alias Picander überliefert, stammt also von jenem Textdichter, der Bach Jahre zuvor bereits das Libretto zur Matthäus-Passion geliefert hatte. Frappierende Parallelen in der Versstruktur der Dichtung mit dem Text zu Bachs großer Trauermusik »Lass, Fürstin, lass noch einen Strahl« Bach-Werke-Verzeichnis 198, komponiert 1727 auf den Tod der sächsischen Kurfürstin Christiane Eberhardine, liefern Grund zu der Annahme, dass Bach die Markus-Passion im Parodieverfahren erstellte. Also die Texte zu fast allen Arien und einigen Chören der Passion einfach unter die Musik der Trauerode legte. Dies funktioniert in der Tat bestens. Und so scheinen sich Teile dieses verlorenen Stückes doch rekonstruieren zu lassen.
Geh, Jesu, geh zu deinem Vater.
Keine zwei Jahre nach der Uraufführung der Markuspassion stirbt am 1. Februar 1733 der sächsische Kurfürst August der Starke. Und das Zepter übernimmt dessen Sohn Friedrich August II. Bach begrüßt den neuen Kurfürsten mit einem besonderen Präsent. Nach beendeter, gut fünfmonatiger Landestrauer reist er Ende Juli nach Dresden, um dem katholischen Regenten nicht etwa eine protestantische Kantate, sondern den Stimmensatz zu einer interkonfessionellen Kyrie Gloria Messe mit überdimensionierten Ausmaßen überreichen zu lassen. In einem Begleitschreiben offenbart Bach unverblümt seine Motive.
Euer königlichen Hoheit überreiche ich in tiefster Devotion gegenwärtige geringe Arbeit von derjenigen Wissenschaft, welche ich in der Musike erlanget, mit ganz untertänigster Bitte. Sie wollen dieselbe nicht nach der schlechten Komposition, sondern nach dero weltberühmten Clemens mit gnädigsten Augen anzusehen und mich dabei in dero mächtigste Protektion zu nehmen geruhen. Ich habe einige Jahre und bis daher bei denen beiden Hauptkirchen in Leipzig das Direktorium in der Musik gehabt, dabei aber ein und andere Bekränkung unverschuldeterweise, auch je zuweilen eine Verminderung derer mit dieser Funktion verknüpften Akzidenzien empfinden müssen, welches aber gänzlich nachbleiben möchte, da ferne eure königliche Hoheit mir die Gnade erweisen und ein Prädikat von dero Hofkapelle konferieren und deswegen zur Erteilung eines Dekrets gehörigen Orts hohen Befehl ergehen lassen würden. Solche gnädigste Gewährung meines demütigsten Bittens wird mich zu unendlicher Verehrung verbinden, und ich offeriere mich in schuldigstem Gehorsam jedes Mal auf eure königlichen Hoheit gnädigstes Verlangen in Komponierung der Kirchenmusike sowohl als zum Orchestre meinen unermüdeten Fleiß zu erweisen und meine ganzen Kräfte zu dero Dienste zu widmen. In unaufhörlicher Treue verharrend, Dresden, den 27. Juli 1733, eurer königlichen Hoheit untertänigst, gehorsamster Knecht, Johann Sebastian Bach.
Mit anderen Worten, Bach bittet mit der Überreichung der Messe zugleich um eine Ehrenmitgliedschaft in der Hofkapelle des Kurfürsten. Und dies tut er aus kühl kalkuliertem Selbstzweck. Denn wäre er erst einmal unter der persönlichen Protektion des Landesherrn, würden alle künftigen Attacken seiner wunderlichen Leipziger Obrigkeit an diesem Schutzschild abprallen. Allerdings, trotz der perfekt auf die Fähigkeiten der Dresdner Kapellvirtuosen zugeschnittenen Komposition, dauert es ganze drei Jahre, bis sich Bachs Wunsch erfüllt. Erst 1736 wird er den Titel kurfürstlich-sächsischer und königlich-polnischer Hofkompositeur erhalten. Bis dahin versäumt Bach keine Gelegenheit, die Kurfürstenfamilie in Leipzig mit überaus opulenten Huldigungskantaten zu begrüßen, um sein Anliegen in Erinnerung zu rufen. Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen! Blast, lärmen, ihr Feinde! Tönet, ihr Pauken, erschallet Trompeten! Die Titel der prachtvollen Stücke waren für ihre virtuosen Bläserpartien Programm. Und sie brachten so selbst die erfahrensten Stadtpfeifer an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, und den Leipziger Oberstadtpfeifer Gottfried Reiche am Abend des 5. Oktober 1734 anscheinend sogar darüber hinaus.
Am 6. Oktober anno 1734 wurde der wohlerfahrene und kunstreiche Musikus und Stadtpfeifer Herr Gottfried Reiche allhier, als er nach Hause gehen wollen, im Stadtpfeifergäßgen ohnweit seiner Wohnung vom Schlag gerühret, dass er niedergesunken und tot in seine Wohnung gebracht worden. Und dieses soll daher kommen sein, weil er tages vorhero bei der königlichen Musike wegen des Blasens große Strapazen gehabt und auch der Fackelrauch ihm sehr beschwerlich gewesen.
Der Thomas-Rektor Geßner bremst den Kollegen Bach nicht beim eifrigen Buhlen um die Gunst des Kurfürsten und könnte ihn in dieser Strategie sogar noch bestärkt haben. Denn da ihm selbst, dem inzwischen weithin berühmten Gelehrten, der Zugang zur örtlichen Universität versperrt bleiben wird, folgt er im Herbst 1734 einem Ruf als Professor für Beredsamkeit und Dichtkunst an die neu gegründete Universität Göttingen. Unmittelbar am Tag vor jener folgenreichen kurfürstlichen Huldigungsmusik verabschieden ihn die Alumnen der Thomasschule mit einem, Zitat, letzten Abendopfer, einer vielleicht von Bach vertonten Kantate, die nur textlich erhalten blieb. In ihr tauschen sich die allegorischen Figuren Liebe und Dankbarkeit voller Trauer und Bewunderung über die Verdienste des Rektors aus – und haben sich dabei vorgenommen, Geßners Weggang doch noch zu verhindern.
Bei meinen bittern Tränen, die Geßners Abzug mir jetzt aus den Augen presst, bei meinem bangen Sehnen, das sich vor seinen Aufenthalt erblicken lässt, bei meinem bangen Schmerzen beschwör ich euch dankbare Herzen, die Geßners Sanftmut hat gelenkt, die Geßners Klugheit hat geführet, die Geßners Weisheit hat regieret, in die sein Witz der Wissenschaften Grund gesenkt, der Tugendpfeiler eingesetzt, der Sittenvorschrift eingeätzt. Helft mir die letzte Pflicht verwalten, helft mir den teuren Lehrer halten.
Aber alles Bitten und Flehen hilft nichts. Geßner verlässt Leipzig noch im Oktober, nach kaum 4 Jahren im Thomas-Rektorat. Wie schade, auch für die Nachwelt. Denn wäre ihm hier ein längeres Wirken vergönnt gewesen, wer weiß, wie viel Kraft Bach aus dem verbesserten Schulklima noch für weitere musikalische Großprojekte gezogen hätte. Doch immerhin wird es Geßner auch aus der Ferne gelingen, seinen ehemaligen Kollegen gelegentlich aufzumuntern. Namentlich im Jahr 1738, als der neue Rektor Bach mit allen Mitteln bekämpft und ein junger Musiker ihm in einem offenen Brief vorwirft, er würde schwülstig, verworren, ja wider die Natur komponieren und deshalb seine Sänger permanent überfordern. Gessner eilt Bach auf raffinierte Weise zu Hilfe. In einer Neuausgabe eines antiken Rhetoriktraktats des römischen Redners Quintilian kommentiert er dessen glühende Verehrung für die berühmtesten Musiker des Altertums mit einer beeindruckenden Lobeshymne auf seinen Freund Bach und mit Worten, die damals wie heute vor Augen führen, dass der vielgeplagte Thomas Cantor trotz oder vielleicht gerade wegen aller Widrigkeiten nicht nur ein unglaublicher Virtuose war, sondern auch ein genialer und gleichsam omnipräsenter Aufführungsleiter gewesen sein muss.
Dies alles würdest du, Fabius, völlig unerheblich nennen, wenn du, aus der Unterwelt heraufbeschworen, Bach sehen könntest, um nur ihn anzuführen, denn er war vor nicht allzu langer Zeit mein Kollege an der Leipziger Thomasschule. Wenn du ihn sehen könntest, wie er mit beiden Händen und allen Fingern etwa unser Klavier spielt, das allein schon viele Chitarras in sich fasst, und jenes Grundelement, dessen zahllose Pfeifen von Bälgen angeblasen werden, wie er hier mit beiden Händen, dort mit schnellen Füßen über die Tasten eilt und allein gleichsam Heere von ganz verschiedenen, aber doch zueinander passenden Tönen hervorbringt. Wenn du ihn sähest, sag ich, wie er bei einer Leistung, die mehrere eurer Gitarristen und zahllose Flötenspieler nicht erreichten, nicht etwa nur eine Melodie singt, wie der Gitarröde, und seinen eigenen Part hält, sondern auf alle zugleich achtet und von 30 oder gar 40 Musizierenden, diesen durch einen Kopfnicken, den nächsten durch Aufstampfen mit dem Fuß, den dritten mit drohendem Finger zu Rhythmus und Takt anhält, dem einen in hoher, dem anderen in tiefer, den dritten in mittlerer Lage seinen Ton angibt. Wie er alle zusammenhält und überall abhilft und, wenn es irgendwo schwankt, die Sicherheit wiederherstellt, wie er den Takt in allen Gliedern fühlt, die Harmonien alle mit scharfem Ohre prüft, allein alle Stimmen mit der eigenen begrenzten Kehle hervorbringt. Sonst ein begeisterter Verehrer des Altertums glaub ich doch, dass Freund Bach allein und wer sonst ihm vielleicht ähnlich ist, den Orpheus mehrmals und den Arion 20-mal übertrifft.